wenn es dann doch so wäre, dass die Autoindustrie es nicht schafft, sozusagen vorne zu bleiben, dann bricht eine Industrie weg und nichts kommt hinterher. Mhm. Da kommen viele kleine Startups hinterher, aber keine große Industrie. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden wir verlieren.
Wie tackt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach.
Wir, das sind Frauke Holzmeier
und Andreas Laukert.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten bei NTV und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge sotechdeutschland@ntv.de, die E-Mail-Adresse. Und damit fangen wir direkt an. Unser heutiger Gast ist Alex von Frankenberg. Entschuldigung, ich muss natürlich sagen Dr. Alex von Frankenberg. Richtig. Wir wollen natürlich schon korrekt sein. Alex, ich stelle dich ganz kurz vor. Du hast studiert unter anderem in Mannheim und an der University of Texas in Austin. Du warst in verschiedenen Positionen bei Siemens und an einem IT-Startup und jetzt bist du seit 2005 Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds. Du bist also ein Startup-Investor, sowas, was auch Frank Thelen zum Beispiel macht. Wie wird man denn Startup-Investor?
Wie wird man Startup-Investor? Also man kann sich lernen, es gibt kein Studienfach mittlerweile, Entrepreneurship-Lehrstühle. Wie wird man das? Begeisterung für die Sache und die Opportunity ergreifen. Vor meiner Rolle beim Hightech-Gründerfonds war ich in einem Company Builder, würde man heute sagen. Bei Siemens, da haben wir aus Technologien Startups gebaut und das hat sehr, sehr gut geklappt. Auch in einer sehr schwierigen Zeit damals, nach der 2000er-Bubble. Und dann kam der Hightech-Gründerfonds auf die Bildschirmfläche und ich habe gesehen, da wird jemand gesucht, der das gerne machen würde. Habe mich beworben, wurde genommen. So hat es geklappt.
Jetzt muss man ja ehrlich sagen, oder hast du selbst Geld investiert dort? Weil der Fonds besteht ja aus Geld von anderen Leuten.
Genau, also das ist mittlerweile 2/3 staatlich, 1/3 von der Industrie. Wir hatten tatsächlich angeboten als Team auch ein bisschen was in den Fonds beizutragen. War dann am Ende zu kompliziert. Und aber wir investieren unsere wertvollste Ressource, unsere Zeit und davon eine Menge. Aber genau, Geld hat nicht geklappt.
Also vielleicht kann man dann nochmal erklären, wenn du schon sagst, dass ein großer Teil staatliche Gelder sind. Was ist so die Idee des Hightech-Gründerfonds?
Genau, ganz ursprünglich 2005 war es so, dass in Deutschland Tech-Startups überhaupt kein Geld mehr bekommen haben. Es gab keine Venture-Capital-Industrie mehr. Es gab
nach dem Ende des neuen Marktes.
Nach dem Ende des neuen Marktes, genau. Da ging die Börse runter, runter, runter und alle waren depressiv. Und die VCs gab es nicht mehr selber oder konnten auch nicht mehr investieren, weil sie kein Geld mehr bekommen haben. Und ausgehend von dem Gedanken, dass wir nicht durch Kostenvorteile, sondern durch Innovation überhaupt eine Chance haben, hat damals Kanzler Schröder und das Bundeswirtschaftsministerium gesagt, hey, lass uns mal überlegen, was wir machen können rund um Innovation. Und ein Thema, was die sich sozusagen vorgenommen hatten, war die Finanzierung von innovativen Startups. Und Ergebnis einer Arbeitsgruppe, Industrie- und Wirtschaftsministerium, war eben dann der Hightech-Gründerfonds, der dann initial mit 272 Millionen gestartet ist und genau dieses Geld in der ganz frühen Phase für Hochrisiko-Startups zur Verfügung zu stellen, als Eigenkapital. Wir werden Gesellschafter und wenn es gut läuft, kriegen wir mehr zurück, als wir investiert haben.
Jetzt seid ihr bei 3 Fonds inzwischen. Mhm. Ja. Gesamtvolumen 800, 900 Millionen, ne?
Ja, fast 900, genau.
900. Wenn man jetzt mal die Bedingungen, mir scheinen ja manchmal die Bedingungen relativ restriktiv. Ne? So musste ja jung sein, ein Jahr. Und
na, nicht ganz, hat sich geändert.
Hat sich geändert,
okay. Ja, 3 Jahre mittlerweile. Okay. Und der Fokus ist immer noch die Seed, die Startphase. Und bei 3 Jahren kann man da auch ein bisschen hinausgelaufen sein. Deswegen gibt es eine 2. Bedingung, dass man nicht mehr als 500.000 schon von Investoren bekommen haben darf. Da zählt jetzt nicht mit, das Geld, was Gründer vielleicht investieren oder Fördermittel oder ein Darlehen vielleicht. Aber wenn da Investoren schon 500.000 investiert haben, dann wäre es für uns nicht mehr die Startphase, die Seedphase und dann könnten wir nicht mehr investieren. Also 3 Jahre und 500.000.
Wie kann man sich das jetzt praktisch vorstellen? Ist das jetzt quasi das, was man so im Fernsehen bei der Höhle der Löwen sieht, so das, was ihr quasi schon seit 2005 macht? Oder wie läuft genau, das?
Same, same, but different. Also es gibt natürlich Parallelen, aber auch ein paar Unterschiede. Ich glaube, der allergrößte Unterschied, wir haben sehr technologieintensive, komplizierte Themen, eher B2B, also für den Businessbereich, die sich gar nicht so sehr fürs Fernsehen eignen würden, weil man sie gar nicht so schnell versteht und auch nicht gut rüberbringen kann. Das wäre schon ein großer Unterschied. Und bei Höhle der Löwen sind ja auch sehr sinnvollerweise Themen, die man halt einfach gut rüberbringen kann, die man gut verstehen kann. B2C haben wir auch gemacht. Höhle der Löwen entscheidet sehr, sehr schnell, sozusagen in der Sendung. Wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit. Wir brauchen so 2-3 Monate, um ein Thema wirklich zu verstehen und dann auch eine sinnvolle Finanzierungsrunde auch gemeinsam mit anderen zusammenzustellen. Und dann wird entschieden und da geht das Gründerteam vor ein Komitee und dann ist es vielleicht sogar ein bisschen ähnlich.
Haben wir schon mit richtig pitchen und die bewerben sich bei euch oder sucht ihr auch aktiv?
Beides. Also wir suchen aktiv, wir gucken, wer gewinnt die Businessplan-Wettbewerbe, wer nimmt daran teil. Wir kennen super viele Lehrstühle, Professoren, die eben bekannt dafür sind, gute Gründungen hervorzubringen. Mit denen haben wir Kontakt und fahren da auch hin und schauen uns die Kandidaten an, die sagen, hey, vielleicht gründe ich mal, geben da auch sehr früh schon Feedback und gehen auch wirklich raus. Active Sourcing nennen wir das jetzt, gucken Handelsregister-Einträge an, versuchen die guten zu finden.
Ja. Und ihr habt ja im Namen drin Hightech. Wie unterscheidet man da? Ich habe gesehen, ihr habt ja auch viel aus dem Gesundheitsbereich. Ne? Da geht es ja auch viel um Krebsforschung und so. Da ist ja nicht immer alles zwingend Hightech, sondern manchmal auch, also wo ist der Ansatz da?
Also Krebsforschung, Anfang und Ende. Krebsforschung ist wahrscheinlich mehr Hightech als alles andere, weil da geht es ja wirklich darum, Medikamente zu entwickeln. Da braucht man 10 Jahre Vorlauf, um überhaupt zu gründen. Und dann während der Startphase braucht man nochmal 10 Jahre, bis so ein Medikament überhaupt zugelassen wäre, also 20 Jahre. Und das ist super mega Hightech. Also gerade.
Ich meine, jetzt Hightech im Sinne, viele verstehen unter Hightech einen Roboter, der irgendwo rumfährt, autonom fahrende Autos und so.
Ja.
Hightech im Krebsforschungsbereich?
Total. Also Hightech, wie definieren wir Technologie? Alles rund um Hardware, Sensorik, Maschinenbau, Robotik, also Technologie für selbstfahrende Autos haben wir, einen LIDAR-Sensor, der die Umgebung verstehen kann. Energiemanagement natürlich. Das ist eine große Feld, nennen wir Industrial Tech. Zweites großes Feld, Life Science, da ist in der Tat Medizintechnik, Geräte drin und Biotechnologie und auch Chemie, also Material Science. Und das dritte große Feld ist Software. Und in der Tat, bei Software gibt es sehr technologieintensive Themen, IT-Security zum Beispiel oder Blockchain, Fintech. Und da gibt es aber eben auch Themen, die sind gar nicht so sehr Hightech, da steckt die Innovation mehr in den Geschäftsmodellen. Innovative Geschäftsmodelle, eine App, E-Commerce, wir haben zum Beispiel 2008 Mr. Spex finanziert. Da steckt natürlich Technologie drin, aber der Schwerpunkt der Innovation liegt natürlich auf dem innovativen Geschäftsmodell. Und das gehört dazu, das ist fein. Ihr seid sprachlos.
Ich dachte, du sagst nochmal nach. Ich habe gerade ein anderes Thema schon im Kopf, aber das führt jetzt zu weit weg. Ich wollte noch eine Minute mit warten.
Ich kann ausschweifende Antworten, wenn ihr mehr Zeit braucht.
Nee, aber dann ist mir jetzt was eingefallen.
Ist dir jetzt was? Nee, sonst hätte ich jetzt weitermachen.
Aber. Ja, bitte. Wahrscheinlich haben wir dieselbe Frage.
Seid ihr völlig eigenständig in euren Sachen, weil ihr habt ja 2/3 ist der Bund beteiligt. Ja. Wenn ich jetzt so sehe, wie das zurzeit im Vaterstaat läuft, mit diversen Entscheidungen, die sehr lange brauchen und kompliziert sind und gar nicht funktionieren, mischen die sich ein?
Nee, die mischen sich gar nicht ein. Wir haben 2 Ebenen. Einmal haben wir sozusagen die Geschäftsführung und darüber gibt es einen Beirat, einen Aufsichtsrat. Eine GmbH heißt Beirat. Da ist vertreten der Bund, die KfW und die Industrie und die müssen einstimmig entscheiden. Das heißt, keiner kann dominieren. Und bisher,
aber ist ja am Ende doch ein Einfluss.
Genau, da gibt es einen klaren Einfluss, da gibt es Ziele, da wird die Anlagerichtlinie, da haben wir.
Sind Experten?
Ja, ich bin sehr überrascht und tief beeindruckt. Man sagt immer so, oh, Beamte, wer weiß und ob die überhaupt arbeiten und so. Gar nicht. Also ich habe gesehen, extrem kompetente Leute in der Verwaltung, die auch super hart arbeiten und tatsächlich Experten sind, die den Markt verstehen, die uns verstehen und die auch sehr, sehr sachgerechte Entscheidungen treffen können und kann da nur meinen Hut ziehen. Und das gilt bei uns auf Bundesebene, das haben wir auch ganz viel auf Landesebene und auf kommunaler Ebene überall gesehen. Also das Bild ist differenziert und sehr positiv. Und der Beirat steuert uns, ja, in der Tat, der mischt sich aber nicht ein in die Investmententscheidungen. Bei den Investmententscheidungen gibt es nach diesen 3 Technologiefeldern, Industrial Tech, Life Science und Software, gibt es 3 Komitees. Und der Bund hat da 3 Vertreter hingeschickt, aber eben Experten aus dem Markt. Ein VC, ein Professor, ein Unternehmer, für jedes Komitee unterschiedliche. Und das sind sehr, sehr unabhängige Geister, die auch ihre Meinung nicht nur sagen, sondern auch danach handeln. Und die Entscheidung fällt da 100% auf der Sachebene. Mhm. Wir haben jetzt fast 600 Beteiligungen gemacht. Nicht ein politischer Deal, wo man irgendwie irgendeinen Wahlkreis, irgendwas, keine Ahnung, null. Also Top-Sachentscheidungen. Und in der Form sind wir unabhängig. Aber natürlich hat der Bund, aber auch die Industrie, Ziele. Und ein Ziel ist es, 40 Investments pro Jahr, haben wir genau hingekriegt. Und ein anderes Ziel ist, kein Geld zu verlieren, kriegen wir auch hin. Und natürlich achten wir drauf, dass wir, da gibt es keine Quoten, aber dass wir die inhaltlichen Breiten abdecken. Also nicht nur Software, nicht nur Life Science Deals. Das ist nicht ganz gedrittelt, aber ziemlich nah dran.
Du hast eben schon bei uns im TV gesagt, dass du vor allem darauf aufs Team guckst, also auf die Gründer. Das sagen ja tatsächlich viele Investoren. Haben sich die Gründer verändert in den letzten Jahren? Ich meine, ihr seid jetzt seit 2005 dabei, ist ja schon recht lange. Hm. Sind die Leute besser drauf?
Ja, viel besser. Sind cleverer, sind viel besser vorbereitet, auch echt clever. Also die können, das ist ein unwichtiges Detail, die können viel besser Englisch als vor 20 Jahren und sind internationaler besser ausgebildet und vor allen Dingen haben sie viel mehr Erfahrung. Also jemand, der eben 22 Bachelor macht, dann 5 Jahre arbeitet, der kommt mit 27 mit einer ganz anderen Erfahrung an, als zu meiner Zeit, als das durchschnittliche Absolventenalter 27 war. Mhm. Und vor allen Dingen sehen wir viel, viel mehr Wiederholgründer. Ja, die machen es eben nicht zum ersten Mal.
Also scheitern darf man jetzt.
Also man darf auch erfolgreich sein, man darf auch scheitern. Mhm. Und beim Thema Scheitern, es kommt drauf an. Wenn ich scheitere, weil ich das Geld nehme, Party mache und
am Ende in meine eigene... Kann Frank Thelen auch ein Lied von singen, oder?
Und in meine eigene... ehrlich, kenne ich mich nicht aus. Aber in meine eigene Tasche stecken würde, dann darf man nicht scheitern. Und dann sind wir auch nicht positiv. Wir haben Gründer, die sind gescheitert, die haben super hart gekämpft, die haben alles versucht und die sind dann gescheitert und die haben wir direkt wieder beschäftigt in unserem Portfolio. Wir haben ja gesagt, du pass mal auf, wir suchen hier einen Geschäftsführer zu unserem bestehenden Gründerteam. Hast du Lust, da weiterzumachen? Und dann ist die Erfahrung super wertvoll. Es kommt drauf an.
Haben die dann innerhalb eures Investments gescheitert oder haben die völlig unbekannt zu euch?
Und beides. Also beides. Es gibt natürlich Gründer, die gescheitert sind und welche, die mit uns gescheitert sind. Und wir gucken drauf, wie ist es gelaufen? Ja, wie hat er sich verhalten? Warum ist er am Ende gescheitert? Und es gibt eben das Gute und das nicht so gute Scheitern.
Mhm. Du warst ja in einem Podcast mit Frank Thelen, den habe ich mir heute mal angehört, so zur Vorbereitung, das macht man ja. Und da waren eigentlich ein paar Aspekte, weil die ich ganz interessant fand. Und ich meine, was auch Frank ja immer wieder fordert, ist, wir brauchen hier einen europäischen Google, Alibaba oder sowas. Wie wichtig ist das denn? Weil wir haben ja auch wirklich einen guten Mittelstand, wenn wir viele gute kleinere Gründungen haben. Oder braucht man wirklich sowas Großes, Schlagkräftiges im Bereich Blockchain, KI oder irgendeinem anderen Quantencomputer, irgendeinem anderen
neuen Thema? Das ist so entscheidend. Wir haben tolle große Industrie, Autohersteller, VW kriegt die Kurve mit E-Mobilität und BMW auch. Und
meinst du? Weil Frank hatte ja in dem Podcast das schon das Ende
prophezeit. Ja, vielleicht wird sich jeder schaffen, aber ich glaube, die Besten werden es schaffen. Da bin ich ganz optimistisch. Große Konzerne, die sich auch erfolgreich transformieren. Wir haben natürlich die Hidden Champions, die Weltmarktführer sind, unbekannt, aber eben ganz viele Branchen anführen. Was wir nicht haben, sind neue Ökosysteme. Mhm. Und ich möchte ein ganz plakatives Beispiel machen und daran wird es total klar. Als wir angefangen haben, August 2005, da gab es ein kleines Startup, das war 1,5 Jahre alt, Facebook, in den USA. Heute ist Facebook mehr wert als alle Startups seit und inklusive SAP in Deutschland zusammen. Jedes einzelne Startup, alle zusammengerechnet, mit SAP, die irgendwie 150 Milliarden wert sind, ist weniger wert als dieses eine Startup. Das ist die Wertperspektive. Und entscheidend ist die Ökosystemperspektive. Warum? Was macht Facebook? Facebook kauft dann Instagram, kauft WhatsApp und Facebook nutzt sozusagen die Power aus diesem originären Facebook und hebelt diese Power in neue Netzwerke rein. Ja. Und am Ende kommen sie an und sagen, wir machen die Weltwährung mit Libra. Und was machen wir? Nix. Wir haben keine Chance. Wir haben ein einziges Ökosystem rund um SAP, wo wir führend sind. Und wir sehen das, SAP ist ja nicht nur SAP, das sind ja ganz viele Beratungen, Themen, die da dranhängen, Akquisitionen, die SAP tätigen kann. Und rund um Waldorf, 100 Kilometer Kreis, steigen die Immobilienpreise seit 30 Jahren wegen SAP. Und da haben wir gewonnen. Und dann gibt es 30, 40, 50 Ökosysteme, wo wir nichts haben. Soziale Netzwerke, Payment, ganz viele Themen. Und wenn wir das nicht haben, dann werden wir etablierte Industrien, die ihre führende Rolle verlieren, nicht kompensieren können. Und das ist super kritisch. Super, super kritisch. Und da kann man, Frank ist da sehr plakativ, aber er hat 100% recht. Weil wenn es dann doch so wäre, dass die Autoindustrie es nicht schafft, sozusagen vorne zu bleiben, und da gibt es gute Argumente. Da gibt auch gute Argumente, dass sie es vielleicht schaffen. Aber wenn sie es nicht schaffen, was, dann bricht eine Industrie weg und nichts kommt hinterher. Da kommen viele kleine Startups hinterher, aber keine große Industrie. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden wir verlieren.
Was könnte man denn da machen? Wenn ich sehe TU München oder Aachen, vielleicht noch ein paar andere Hotspots, hilft da unbedingt jetzt ganz viel Geld, wenn man da jetzt 5 Milliarden jeweils reinstecken würde, sage ich mal jetzt plakativ gesprochen, würde das helfen oder liegt das an anderen Mentalitäten? Oder?
Also Geld würde helfen, ganz klar. Wenn ein Unternehmen 100 Millionen aufnimmt für eben sehr, sehr aggressives Wachstum, um die Nummer 1 Position wirklich zu erreichen, dann findet das Unternehmen diese 100 Millionen nicht mehr in Deutschland. In Deutschland hört es bei 10 Millionen auf. Da gibt es keinen Investor, der oder praktisch keinen, der mehr als 10 Millionen tatsächlich investiert. Und dieses
investieren
Geld,
kann oder investieren will?
Kann gibt es vielleicht ein paar mehr, will tatsächlich, wenn wir einfach gucken, was passiert, wenig.
Weil das Risiko zu hoch ist, in ein Unternehmen so viel Geld zu stecken.
Genau, die Leute legen dann ihr Geld vielleicht auch woanders an. Große Family Offices könnten es vielleicht machen, große Konzerne. Am Ende passiert es halt nicht. Also wir brauchen Geld, um sozusagen die Unternehmen groß zu kriegen. Was wir aber auch brauchen, und das ist ganz entscheidend, wir brauchen ein Ökosystem rund um die Börse. Warum ist Facebook Facebook? Weil Facebook nicht verkauft wurde, sondern an die Börse gegangen ist und dann da weitergewachsen ist und eben so groß geworden ist, wie es geworden ist. Und die Aktien dann genutzt hat, diese Börsenbewertung genutzt hat, um WhatsApp zu kaufen, um Instagram zu kaufen und um dieses Ökosystem tatsächlich zu bauen. So, was brauchen wir? Geld, ja, aber Geld an verschiedenen Stellen. Wir brauchen Geld, ist jetzt schwierig, weil die Aktien gerade fallen, wir brauchen Geld, was in den Aktienmarkt fließt. Wenn heute einer mit 23 von der Uni geht, dann hat er fast 50 Arbeitsjahre vor sich. Dann kann er 30 Jahre 100% seiner Altersersparnis in Aktien anlegen. Das passiert nicht. Wenn da
also du sagst so, wir haben auch zu wenig Geld an der Börse.
Ja, an der Börse. Geld. Genau, weil wenn mehr Geld an die Börse fließt, dann ist es auch leichter für Unternehmen, an die Börse zu gehen, weil sie halt dann auch Geld finden, weil eben auch Geld da ist. Tolles Beispiel Schweden. Schweden hat letztes Jahr über 40 Börsengänge, Deutschland 4. Schweden hat 80% der Bevölkerung, die Aktien haben, Deutschland 10, so ungefähr. So, und das hängt direkt miteinander zusammen. Wir müssen mehr Geld, also die Frage war, hilft Geld? Ja, hilft in der Wachstumsphase von Startups, aber auch in der entscheidenden Stelle bei Börsengängen haben wir viel zu wenig Geld. Wem gehört der DAX? Mehrheitlich Ausländer. Wo ist das deutsche Geld?
Wem gehört die Deutsche Bank?
Na gut, Sie können ja, Kapital ist ja flexibel, weltweit immer aktiv. Ich könnte jetzt so sagen, wie Celonis zum Beispiel, ist mir noch wurscht, wo die ihr Geld herbekommen. Hauptsache sie kriegen es, und wenn sie es in London und New York holen, ob sie bleiben in Deutschland, machen hier ihren Business und werden hier erfolgreich.
Genau, ist richtig, im Einzelfall ist auch wurscht. So, aber es kommt aufs Big Picture an, und Big Picture ist halt schon, wenn es gibt einen Local Bias, ja, wenn das Geld mehrheitlich aus dem Ausland kommt, dann steigt die Chance erheblich, dass es auch ins Ausland verkauft wird. Und wenn ein Unternehmen ins Ausland verkauft wird, dann heißt es ja nicht, dass es irgendwie hier verschwindet, aber trotzdem auch da gibt es einen Local Bias natürlich, und dann passiert halt die Wertschöpfung tendenziell eben woanders. Und im Einzelfall ist es völlig egal, aber das Big Picture muss stimmen.
Aber wie kann man das denn, ich meine, Geld ist immer leicht gesagt, aber braucht man wirklich eher so ein neues Denken, was wir in vergangenen Podcasts auch hatten, mehr Mut. Also, aber wo kriegt man den her? Ich meine, von großen Reden, also wie, das ist ja wirklich dann was in der Denke des Deutschen oder des Europäers irgendwie stattfinden muss.
Ganz genau, also mehr Mut auf jeden Fall. Und ich will es konkretisieren, wir brauchen mehr Blick auf Opportunity. Es kommt eine Innovation daher, und vielleicht vereinfacht, bisschen plakativ, der Deutsche sagt, ui, ich weiß gar nicht, ob es funktioniert, es könnte ja auch nicht klappen, ich probiere es lieber mal nicht aus. Und andere sagen, ui, wenn das klappt, dann kann ich tolle Sachen damit machen, ich probiere das mal, vielleicht klappt es ja. Und wir brauchen den Mindset, vielleicht klappt es ja. Und wir brauchen den Blick auf die Chance, auf die Möglichkeit. Und das ist der richtige Blick. Mhm. Selbst wenn Dinge nicht klappen, im Schnitt klappen die Dinge. Wenn wir 20 Jahre zurückschauen, 30 Jahre zurück, dann da kann man die Schlagzeilen in der Presse sich anschauen, wie negativ alles aussah. Waldsterben und Umweltverschmutzung und wofür braucht man PCs und das Internet ist eh doof, alles, was kann man eh damit machen. Und was ist im Nachhinein entstanden? Alles positiv. Uns geht's besser, wir haben Smartphones, wir können im Auto navigieren und im Rhein baden. Und sehr wahrscheinlich, auch wenn es jetzt ganz aktuell vielleicht nicht so aussieht mit Corona und Börsencrash und allem Möglichen, super wahrscheinlich, und zwar Wahrscheinlichkeit 90%, geht es uns in 10 Jahren besser als heute. Und wenn wir aber glauben, uns geht es schlechter und uns entsprechend aufstellen, dann werden wir an diesem Aufschwung, an den positiven Dingen der Innovation nicht teilnehmen können. Dann werden die an uns mehr oder weniger vorbeiziehen. Wir brauchen den Blick auf die Chance. Und wenn wir nach hinten schauen, dann gibt uns das recht. Weil es war positiv. Natürlich nicht für jeden, aber im Schnitt. Und Einzelfälle kann man Tausende konstruieren, die irgendwie komisch sind. Aber in Summe ist doch super. Mhm. Und so wird es auch weitergehen. Wird immer weitergehen. Innovation wird nie aufhören. Im Gegenteil, es wird immer intensiver, immer schneller, immer stärker werden. Und wenn wir uns da verweigern, klingt jetzt hart, aber wenn wir uns da nicht offen genug aufstellen, dann geht es an uns vorbei.
Mhm. Aber ist das uns noch zu gut geht, weil also ein plakatives Beispiel, was du genannt hast, was ich ganz interessant war, dass du irgendwie 15.000 Kontakte in deinem Handy hast und 4.000 nur in dein Auto-Telefon passen.
Genau, das ist natürlich so ein bisschen ein extremes Beispiel.
Ja,
genau.
Aber ist es das, was das ein bisschen zeigt?
Das zeigt eine Schwäche in der Softwarekompetenz beim Autohersteller.
Na, die haben doch.
Also, weil so eine Datenbank zu programmieren, die eben nicht 4.000
oder 15.000. Ja, aber weil sie es nicht brauchen, weil es ihnen zu gut geht? Oder
nicht,
was ist das
gar nicht. Ding? Also, glaube ich gar nicht. Ich glaube einfach, Auto ist halt Hardware und Spaltmaß und nicht Software. In Deutschland. Und wenn ich sozusagen den Softwareblick hätte, dann würde ich merken, mein Zack, Datenbank groß machen und fertig. So, und wahrscheinlich gibt es super, super wenig Leute mit so vielen Kontakten. Deswegen ist auch wieder egal. Aber es ist für mich ein Zeichen.
Das ist ja nur ein Beispiel.
Es ist für mich ein Zeichen, dass wir. Und ich finde nicht, dass uns so gut geht. Also gar nicht. Weil, wenn man mal schaut, Durchschnittseinkommen 40.000, Median 33.000 brutto. Klar geht es einem nicht schlecht, überhaupt nicht. Da kann man gut leben, aber ich glaube, da könnte man schon auch. Weiß nicht, so richtig gut geht, also geht einem schon gut, aber.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Also
Luft nach oben.
Ja, da ist Luft nach oben.
Vermögen, also die sparen ja mehr Geld.
Ja, genau, und Vermögen und Eigentumsquote und alle möglichen Dinge. Also zu gut, glaube ich nicht. Mhm. Geht uns nicht schlecht, nee, aber zu gut, weiß ich nicht. Und wenn es uns zu gut ginge, dann könnten wir noch viel mehr Geld für Dinge, also wenn man sich die Schulen anschaut, als Beispiel, Infrastruktur, viele andere Dinge auch, glaube ich, da ist man sich sehr sicher, dass uns nicht so gut geht.
Nee, bei der Bahn auch nicht. Aber ich würde gerne nochmal auf das Thema Exit kommen, also den Verkauf einer Beteiligung, einer Investition dann an einem Startup. Weiß nicht, ob dir das Unternehmen Grandcentrix ein Begriff ist. Genau.
Haben wir finanziert?
Genau. Wir hatten ja vor einiger Zeit einen Podcast hier auch mit Hannes Amitsreiter, oder an Vodafone verkauft. Ja. Wie läuft sowas ab? Kommen die Unternehmen, die Startups selber auf die Idee? Kommt Vodafone zu euch und sagt, den hätten wir gerne und den kaufen wir? Und dann wird verhandelt? Oder?
Also genau, der typische Exit-Weg ist, wir fragen, also wenn wir sagen, vielleicht die Gesellschafter würden gerne mal verkaufen, dann fragen wir die Gründer, hey, wen kennt ihr denn? Mit wem arbeitet ihr gut zusammen? Mhm. Und dann sagen die, oh, ich kenne den und den und den. Und zu ziemlich genau 2/3 der Fälle kommt dann der Käufer aus dem Netzwerk, also aus dem Business-Netzwerk der Gründer. Und klar, wenn man dann irgendwie eine M&A-Beratung beauftragt, die dann weltweit suchen, dann findet man ab und zu auch nochmal andere. So, und genauso war es bei Grandcentrix. Die hatten eine super starke Kooperation, Grandcentrix mit Vodafone, und dann hat Vodafone gemerkt, wow, die können ja echt was, die Jungs, was wir vielleicht gar nicht so können, und damit kann man viel mehr machen, nämlich das IoT-Produktgeschäft der Vodafone hochfahren, und schwuppdiwupp haben sie gekauft. Mhm. Und entscheidend für eine sehr, sehr gute M&A-Story ist eben, dass man sich kennt. Was ist die Logik? Das Risiko geht raus für den Käufer. Ja, er weiß, worauf er sich einlässt. Das Risiko geht raus für den Verkäufer. Die Gründer wissen, worauf sie sich einlassen. und schwuppdiwupp ist man halt zusammen.
So, dann habe ich jetzt die Falle gestellt. Jetzt kommt der nächste, nehmen wir Streetscooter.
Streetscooter,
ja. Es geht auch schief. Gebt ihr denen dann auch Beratung, Leute, der Gefahr ist, wenn ihr euch in die Arme eines Großunternehmens begebt, könnte Folgendes passieren.
Also ich tappe
jetzt mal. Die Kontrolle, ja. Oder. Welche Tipps gibt ihr?
Ich springe jetzt mal so richtig in die Falle rein, so mit dem Kopfsprung. Streetscooter ist ein Unternehmen, was wir abgesagt haben. Wir hatten das im Dealflow und dann haben wir gesagt, boah, in Deutschland Elektroauto als Startup und irgendwie waren wir halt nicht überzeugt. Und danach schade erst.
Aber. Ja, ich wollte gerade sagen, bereut ihr das?
Wahrscheinlich. Also wenn wir da investiert hätten und hätten wir wahrscheinlich Geld verdient im Rahmen der Übernahme durch DHL. Und dann hat DHL das Unternehmen gekauft. Ich meine, dass DHL kein Autohersteller ist, das weiß jeder. Das wissen sie auch selber.
Aber die haben das ja auch keine Gelegenheit ausgelassen, um das zu betonen.
Welche Meinung,
ist ja auch ein komisches Signal. Punkt.
Welche Meinung hast du, wenn die Einstellung des Investors ist, oder ja in dem Fall ist es der Besitzer, dann sagen, ich bin kein Autohersteller. Was meinst du, wie die Angestellten in dem Streetscooter-Unternehmen dann arbeiten werden? Genau. Wenn da oben der Chef sagt, wir sind kein Autohersteller, was hat das denn für eine Wirkung auf die Mentalität der Angestellten?
Ist natürlich nicht gut, ja. Dann fühlt man sich nicht wertgeschätzt und natürlich auch nicht zu Hause, klar. Man hätte natürlich vielleicht ein Autohersteller werden können. Warum? Ein anderes Beispiel. Amazon hat Kiva gekauft, also ein Robotikunternehmen, um halt die Warenhäuser praktisch mit den besten Robotern auszustatten, und zwar exklusiv. Das hätte natürlich schon auch eine Strategie von DHL sein können, um sozusagen den Markt für sich so ein bisschen zu besetzen, zu cornern und das Beste, den besten Elektrotransporter für sich sozusagen exklusiv zu haben. Es gab wohl schon eine Stelle, da kenne ich mich jetzt nicht, habe ich überhaupt keine Details, gab wohl eine Stelle, wo man hätte Streetscooter sehr, sehr, sehr gut verkaufen können, und die ist wohl vorbeigezogen, diese Chance, und das Ende ist halt jetzt leider nicht so optimal.
Es ist halt schade für den Standort, haben ja viele geschrieben, und das ist bitter und da ist irgendwas schiefgegangen.
Aber es ist auch wieder ein tolles Beispiel. Die Autoindustrie in Deutschland hat ja so ein bisschen Elektromobilität nicht verpasst, aber hinkt so ein bisschen hinterher. Und wer war vorne dran? Ein Startup. Und das zeigt wie wichtig und wie bedeutend das ist. Und ja, genau, natürlich klappen nicht alle Übernahmen. Ja, und Streetscooter hat jetzt leider nicht so richtig gut funktioniert im Endergebnis. Heißt aber nicht, dass man es nicht trotzdem machen sollte, weil wenn man 10 Unternehmen kauft als Konzern und 5 klappen nicht, heißt es, man soll keine mehr kaufen? Überhaupt nicht. Weil wenn die anderen 5 super gut geklappt haben und einen riesen Impact haben auf das Kerngeschäft, dann ist es egal, wenn 5 nicht klappen.
Aber wie viel Durchhaltevermögen oder was für einen langen Atem muss man denn da haben? Ich meine, Tesla haben auch schon so viele Leute totgesagt. Nee. Und so alt ist Tesla jetzt auch noch nicht. Und Streetscooter, okay, ist jetzt 10 Jahre alt, aber trotzdem, wenn man da eine große Vision hat und eigentlich ja schon ein ganz gut funktionierendes Modell hat, hätte man ja auch versuchen können, das entweder weiter zu verkaufen oder dem noch irgendwie 3 Jahre zu geben. Oder ist das dann wirklich so, also wir sind vielleicht nicht so tief in den Zahlen jetzt drin.
Genau, also es gibt Technologien und Branchen, wo man super langes Durchhaltevermögen haben muss. Wir hatten vorher kurz Biotechnologie, Krebsmedikament erwähnt, da hatte ich gesagt, da braucht man 20 Jahre, bis so ein Medikament auf dem Markt ist. Und dann ist es wahrscheinlich relativ schnell, wenn es funktioniert, sehr profitabel. Es gibt viele Dinge, die 20 Jahre brauchen. Und das sollte einem klar werden, dass, und das sehen wir ja, Amazon hat auch nicht ganz 20 Jahre gebraucht, aber Amazon hat auch sicher 10 Jahre gebraucht, um richtig, richtig profitabel zu werden. Mhm. Und abhängig von der Branche und dem Thema, denke ich, sollte man sich mal mental darauf einstellen, dass man 10 Jahre durchhalten muss. Kann auch schneller gehen, kann auch länger dauern.
Aber die kleinen Autohersteller haben es dann ja auch schon wieder, so ein E-Go zum Beispiel von Günther Schuh, der ja wirklich schon irgendwie 18 Startups oder so auf den Weg gebracht hat. Braucht es da wirklich wieder auch vom Staat dann mehr Unterstützung? Ich war jetzt auch bei der Bertelsmann Stiftung bei einer Pressekonferenz und da hat die Brigitte Mohn auch gesagt, die haben die Faunus Foundation in Bielefeld, also auch so ein Hub, wo Startups gefördert werden, und die sagt, es geht nicht ohne staatliche Hilfen. Ist das so oder können es nicht Unternehmen einfach also aus einem normalen, gesunden Wettbewerb schaffen? Wie ist das denn in den USA? Wird da auch in so ein kleines Facebook staatliches Geld gepumpt oder reicht es nicht, wenn die Leute einfach genial im Kopf sind? Und Genau. Was braucht es? Braucht es wirklich so viel Staat?
Also ich glaube, es braucht beides. Natürlich privates Geld an erster Stelle und natürlich Staat an einigen Stellen. Und wo braucht man den Staat? Auf jeden Fall natürlich auf der universitären Seite, auf der Forschungsseite, ja. Forschungsförderung und so weiter.
Aber Zuckerberg hat ja auch nicht mal einen Abschluss.
Genau. Und den Staat, der Staat unterstützt ja schon. Ich meine, wir haben die Elektroprämie und ich weiß nicht genau, aber bei der ganzen Thematik Ladeinfrastruktur wird der Staat sich ja auch nochmal ein bisschen Gas geben. Ist es woanders ähnlich? Ja, also in den USA ist es vielleicht ein bisschen anders strukturiert, aber da läuft zum Beispiel sehr, sehr viel über DARPA und am Ende über das Militär. Das
DARPA?
Eben, DARPA ist so die Forschungseinrichtung des amerikanischen Militärs. Und da läuft sehr viel staatliches Geld sozusagen über den Weg in private Unternehmen. Mhm. Und in Israel ist sicher auch so. Ich glaube, ganz ohne Staat geht es nicht, aber der Staat kann es nicht richten. Am Ende ist natürlich primär entscheidend, dass die Wirtschaft, dass privates Geld auch mit reinfließt. Und um da euch mal eine Zahl zu geben, wir sind ja immer noch mehrheitlich, zwei Drittel des Heidegründerfonds 3 ist vom Staat, immerhin ein Drittel privat. Und in die Unternehmen, die wir finanziert haben, die fast 600 Unternehmen, sind 2,5 Milliarden Geld von anderen reingeflossen in späteren Finanzierungen. Danach, also unsere Seed-Runde und danach, zack, 2,5 Milliarden. So, und diese 2,5 Milliarden sind 83% privates Geld. Und das empfinden wir als sehr gesund. Da ist immer noch staatliches Geld dabei, aber eben die große Mehrheit ist privates Geld. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ein perfekter Case. Der Staat schiebt an, auch nicht ganz allein, Industrie ist auch mit dabei. Und dann, zack, relativ schnell kommt eben super viel privates Geld rein.
Jetzt will die Bundesregierung ja ein paar Dinge besonders fördern. KI zum Beispiel, da wird ja auch viel Geld jetzt locker gemacht. Seid ihr da mit dabei oder könntest du dir vorstellen, eine extra Fondslösung rund um KI, dass man sagt, die 3 Milliarden oder steck mal in einen Fonds und gucken da konzentriert für KI zu investieren?
Ich stecke da nicht so super tief im Detail drin, aber wir sind uns natürlich sehr sicher, dass KI eines der größten und wichtigsten Themen ist, weil Software treibt alles, also alle Themen, natürlich die Medizintechnik, Hardware und Software an sich. Und KI wird sehr stark die Software treiben. Und deswegen ist es eine Schlüsseltechnologie, die in alle Bereiche reinragen wird. Und der Staat macht da eh schon viel. Da gibt es eben genau diese Forschungsförderung und eben extra Förderprogramme, auch auf europäischer Ebene, die eben in Unternehmen fließen können, die sich mit diesen Themen befassen. Und da haben wir eine Reihe von Unternehmen, die da auch schon gut unterwegs sind. KI ist ein schwieriges Thema, weil möglicherweise ist der Zug der eigentlichen KI-Technologie schon ein Stück weit abgefahren. Das heißt, die Technologieentwicklungen, die führenden Frameworks, die kommen aus USA, vielleicht ein bisschen aus China. Und wir sind eher auf der Anwenderseite. Also wir sind vielleicht nur noch ganz punktuell in der Lage, führende KI-Technologien tatsächlich zu entwickeln. Unsere Rolle wird sich darauf beschränken, das Beste daraus rauszuholen, was auch nicht so schlecht sein muss. Also,
aber echt, das überrascht mich jetzt, weil sonst heißt es immer, wir sind gut in der Forschung, kriegen es aber nicht implementiert.
Ja, also ein plakatives Beispiel, um den Gedanken zu Ende zu führen. Es gibt Excel, wir kommen nicht auf die Idee, unser eigenes Excel zu programmieren aus Deutschland. Womit sind wir gut aufgestellt? Indem wir halt Excel überhaupt mal bedienen können. Kann ja auch nicht jeder. Aber dann natürlich das meiste rausholen. Und da können wir uns immer noch differenzieren, Wettbewerbsvorteile für uns rausholen. Die Frage ist schon, ob wir da mithalten können. Weil wenn man schaut, wie viel Geld Alibaba, Facebook, Apple, Amazon in die KI-Forschung steckt, ist die Frage, ob wir da standalone mitkommen können. Der Staat allein sowieso nicht. Mhm. Und es fehlen eben die Ökosysteme. Wir haben halt dann nur SAP und sicher auch die Industrie, Siemens. Ja. Aber wenn man einfach mal die Forschungsbudgets nebeneinander legt, dann könnte schon sein, dass wir allein von den Mitteln, die wir da ausgeben, keine Chance haben.
Aber was würdest du denn sagen, worauf kommt es in der Zukunft an? Also ich könnte mir vorstellen, ich meine, KI ist die eine Technologie, kann aber für super viele Sachen verwendet werden. Wir haben Blockchain, wir haben Quantencomputer. Ja. Schaffen wir es denn, Unternehmen zu oder bist du optimistisch, dass wir in Europa mal Unternehmen haben, die diese drei Schlüsseltechnologien von mir aus in so ein Zusammenspiel bringen, um da was Großes draus zu machen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das ist, worauf es ankommt.
Am Ende. Genau, bin ich optimistisch? Absolut. Warum? Weil Innovation nicht aufhört. Es wird immer wieder was Neues geben. Und jetzt ist halt KI und viele Themen. Und dann irgendwann in 10 Jahren kommen Themen, die wir uns halt nicht vorstellen können. Und Blockchain ist ein tolles Beispiel. Ja, also man konnte sich nicht wirklich vorstellen, was da passieren wird. Satoshi Nakamoto schreibt ein White Paper und dann zack entsteht die Bitcoin-Blockchain und plötzlich wuschdiwusch ist es ein Riesenuniversum, was aufgegangen ist. Und da sind die Amerikaner gar nicht so gut aufgestellt, weil die amerikanische Regulierung relativ restriktiv ist. So, und das ist ein tolles Beispiel, wo praktisch die Karten neu gemischt werden, wo wir in Deutschland die Chance haben, führende Positionen einzunehmen. So, jetzt kann man natürlich ein bisschen gucken und sagen, uiuiui, unsere Regulierung ist auch noch nicht so richtig super progressiv aufgestellt.
In dem Bereich schon.
Ja, da gibt es natürlich so Schweiz, Liechtenstein.
Aber was man so hört, wir hatten mit Philipp Sandner viel zu tun und er sagte letztens noch, Finanzministerium und auch die BaFin sind da sehr gut im Streit. Es gibt kaum einen Staat, der so viele kompetente Leute in der Regulierung hat in Sachen Blockchain.
Genau, stimmt. Also genau, ich will da auch ein positives Bild zeichnen. Da gibt es so ein bisschen so ein paar Aspekte, so Geldautomaten, wo man Bitcoin kaufen kann, sind verboten in Deutschland.
Ja, ja. Also, BaFin, gut, die Frage, es geht ja eher um die Blockchain am Ende, oder?
Ja, ich persönlich bin auch ein anders als Frank jetzt zum Beispiel, ein großer Bitcoin-Fan. Ja,
klar, da kann man noch eine Folge machen.
Das ist eine ganz andere Thematik, weil er hat mehr mit Inflationspolitik zu tun und Bitcoin ist so limitiert. Ja. Aber genau, geht schon auch um die Technologie und genau, das positive Statement zu machen, die Karten werden neu gemischt, wir haben die Chance und die Kompetenz, uns nach vorne zu setzen und das Ziel muss sein, wir werden in Deutschland das führende Blockchain-Ökosystem. Und da kann Geld eine Rolle spielen, natürlich. Da spielt Regulierung eine Rolle, aber auch der Wille. Wir müssen sagen, wir wollen das jetzt werden von der obersten Politik, von der Regierung, alle Parteien. Und wir setzen uns jetzt dafür ein. Warum ist es so entscheidend, dass wir das wollen? Die anderen wollen es. Die Chinesen haben gesagt, KI, wir werden Nummer 1 in der Welt. Und dann machen die das. So, und wir müssen das machen bei den Themen, wo wir Chancen haben. Bei Blockchain, vielleicht in der Medizintechnik. Es gibt ja viele Branchen, die wir schon verloren haben.
Robotik.
Genau, die Verbindung von Software und Hardware, da sind wir stark. Mhm. Das können wir. Und auf diesen Stärken sollten wir bauen und dann konsequent versuchen, diese neuen führenden Cluster zu belegen.
Ist nicht der Vorteil dann auch von Blockchain oder Robotik, dass man doch mit relativ bescheidenen Mitteln schnell Erfolge machen kann? Also Blockchain, da muss ich nicht einen riesen 1000 Millionen Sachen, sondern ich habe ja die ganze Welt zur Verfügung, die mir hilft bei der Blockchain.
Genau, Open Source, finde ich Leute, die mitarbeiten, die ich vielleicht gar nicht so richtig bezahlen muss.
Und KI brauche ich unheimlich viele Daten. Da steht mir häufig der Datenschutz im Weg. Ich kriege sie nicht mehr heutzutage so ohne weiteres, um mein System hochzubringen. Also das ist ja der Vorteil der Chinesen, die machen einfach.
Genau, KI gibt ja 2 Seiten. Einmal KI, Daten Menschen und KI, Daten Maschinen. Mhm. Und Datenmaschinen ist eh größer, weil es gibt mehr Maschinen als Menschen und mehr Daten mit Maschinen. Wir könnten sagen, KI, was den Mensch betrifft, da hinken wir halt hinterher. KI, was Maschinendaten betrifft, da können wir durchaus führend sein. Und da gibt es nämlich auch nicht so richtig, oder einen anderen Datenschutz vielleicht. Und da haben wir aber auch tatsächlich die Industrie vor Ort, die Daten generiert, produziert. Da haben wir Celonis, die Prozessdaten auswerten, die da Zugang haben. Da haben wir schon auch sehr, sehr gute Voraussetzungen, wo wir dann schon auch noch Chancen haben. Und ja, man braucht nicht unbedingt super viel Geld. Irgendwann vielleicht schon.
Ja, klar.
Die größte jetzt Bitcoin-Börse, Coinbase, die haben dann schon 3-stellige Millionenbeträge aufgenommen irgendwann. Gibt es eine Bitcoin-Börse in Deutschland? Nein, gibt es nicht. Warum? Weil es wegreguliert war. Es gibt Bitcoin.de, die waren weit vor Coinbase unterwegs. Mhm. Die sind haben sich gut entwickelt, aber lange nicht so groß wie Coinbase. Mhm.
Ja. Langsam Richtung letzte Frage abbiegen.
Ja, man könnte noch so lange.
Ich weiß, aber ich habe dich nur so angeschaut, ob du noch eine neue
KI.
Da müssen wir eine neue Folge zu machen.
Ich möchte den Punkt echt nochmal machen. Wir brauchen den Willen.
Ja, deswegen.
Nicht aber das überall, den Willen. Wir wollen in den Themen, wo wir eine Chance haben, wo wir stark sind, wo uns die anderen noch nicht abgehängt haben, Wir wollen Nummer eins.
Vielleicht kannst du da, unsere letzte Frage ist immer die Schulnote, vielleicht kannst du das dazu machen, zu unserem Willen. Ich will
noch kurz dazu. wir haben, da nehmen wir mal die Blockchain, wir haben wirklich, also ich behaupte mal, wir sind in der Welt, Deutschland hat die, mit die meisten, neben der Schweiz vielleicht, die meisten Unternehmen, die sich mit der Blockchain beschäftigen. Mhm. Also Ökosystem, glaube ich schon. Aber was denen dann im Weg steht, wie Cash and Ledger hat man letztens auch, die halt versuchen, ein automatisches Bezahlsystem für Maschine-Bezahlsystem zu machen, da steht dann natürlich irgendwann im Weg, dass unsere Politiker, unsere Regierung, unsere Notenbank eben dann noch zögerlich sind.
Also genau, und dann
die kleinen Euro, na, gucken wir mal. Genau. Und so, und all so ein Kram steht uns da im Weg. Die alten Leute, also die alten weißen Männer, die da Verhinderer
genau. spielen. Und digitaler Euro, da sind wir genau wieder bei dem Thema, was ich gerade gesagt habe. Wer macht's? Facebook. Ja. Mhm. Ja, was haben wir verpasst? Oder China. Ja, oh, genau. Und wenn Facebook es nicht macht, weil dann, sie dann
aber auch wenn Facebook es nicht gemacht hätte oder machen will, wären wir gar nicht auf die Idee gekommen, wahrscheinlich. Ja. Oder später.
Ja, die Idee, ja, es gibt ja schon diesen digitalen Dollar. Tether, der ja immer ganz negativ und so, aber immer noch.
Aber der Druck wäre nicht so gewesen.
Genau, der wäre nicht so gewesen. Und, aber das ist der Punkt, den ich vorher machte. Wir haben das Ökosystem sozialer Netzwerke verloren. No way, das Ding ist gelaufen. Da sind wir keine Chance. Alle nutzen es aber, 3 Milliarden oder so, Facebook-Universum. So, und dann kommt Facebook daher und hebelt diese knapp 3 Milliarden Nutzer, die sie haben, in den Markt rein, wo plötzlich alle richtig Angst kriegen. Ja. Wir digitalisieren die Währungen. Und dann sagen die Notenbanken, plötzlich haben wir gar nichts mehr zu sagen. Das passt uns ja gar nicht. Ja. Und sie könnten es einfach machen. Ja. Und dann werden sie wegreguliert. Und an der Stelle müssten wir in Europa, nicht in Deutschland, in Europa jetzt sagen, okay, wir haben verstanden, Digitalisierung der Währung, programmierbare Werbung wird kommen. Irgendeiner wird es machen. Facebook, die Chinesen, sonst wer. Wir machen es. Und mit dem Anspruch Nummer eins zu werden. Der Euroraum ist riesig. Mhm. Ja, wir machen den programmierbaren Euro und knallen das so richtig durch. Ich war neulich, diese Woche war ich in Frankfurt an der Börse. Parkhaus. Börse, das Börsenparkhaus.
Nur Bargeld?
Oder ja, was? Nur Bargeld. Ja, ja, ja. Im Herzen des mittlerweile vielleicht sogar europäischen Finanzzentrums, weil London baut ab, des deutschen Finanzzentrums. Ich fahre ins Parkhaus und nur musste 10 Euro zahlen. Ich hatte zum Glück noch 20 Euro Bargeld im Geldbeutel. Ja. Man kann nur bar zahlen. Was ist das denn?
Ja, das,
ich kann nur bar zahlen am Parkhaus der Börse und wir reden über den digitalen Euro. Ja. Sorry.
Das ist in Deutschland, ja, das kann einem passieren.
Ja. Dann. Ja, die letzte Frage. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, wir fragen immer nach einer Schulnote 1 bis 6, sehr gut bis ungenügend, in einem speziellen Bereich, Themenbereich unseres Gastes, wo du halt Spezialist bist. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir?
Ja, Hightech-Finanzierung und so. Also vielleicht nicht dich selber benoten, sondern wie du denkst, wie Deutschland da aufgestellt ist, um Hightech-Unternehmen zu finanzieren, um sie groß zu machen.
Also ich muss differenziert antworten, in der Startphase, damit meine ich jetzt wirklich nicht uns, sondern auch danach, die A-Runde, die B-Runde, die C-Runde, da sind wir bei 1 bis 2. Also wirklich nicht perfekt, aber richtig gut aufgestellt. In der Wachstumsphase, da sind wir bei einer 4-. Ja, da wird es dann schon schwer. Die Unternehmen kriegen Wachstumsgeld, schon gut, aber eben wenig bis nichts aus Deutschland. Und ich zähle das dazu, in der IPO-Phase 6. Super schlecht. 4 IPOs in Deutschland letztes Jahr, in Schweden über 40. Super, super schlecht.
Wenn ich das noch kurz nach, woran liegt das? Ich meine, die Banken, die haben nichts mehr zu tun, weil ja, gibt ja nichts mehr zu holen irgendwo. Dann können sie auf dem Feld beackern. Startup-Finanzierung, IPOs.
Also es liegt einfach, und wir hatten es vorher schon gestreift, es fließt viel zu wenig deutsches Geld in den Aktienmarkt. Die Sparer sparen auf dem Sparkonto mit 0% Zinsen und irgendwann Strafzinsen und stecken ihr Geld nicht in den Aktienmarkt. So, wenn ich jetzt mein Geld in den Aktienmarkt stecke, dann muss ich ja nicht nur, also da sollte ich vielleicht genau nicht einzelne Aktien kaufen, dann tue ich es in Fonds. Wenn ich es in Fonds tue, dann gibt es halt mehr Small-Cap-Fonds, Pre-IPO-Fonds, die dann tatsächlich Geld und Ökosystem entwickeln für solche IPOs. Beim Thema IPO 6 und zwar glatt.
Mhm. Ja, das stimmt.
Okay, dann müssen wir noch eine Runde Klasse wiederholen in dem Bereich.
Ja, total. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, hat Spaß gemacht.